Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Schnitzer-Ungefug. Meine Damen und Herren, morgens 9:30 in Deutschland. Wie wollen wir im Jahr 2030 arbeiten? Als ich den Titel für unsere Diskussionsrunde das erste Mal sah, hatte ich zwei Gedanken. Der erste, gibt es diese Knoppers-Werbung eigentlich immer noch? Keine Ahnung. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen, habe ich gedacht, vielleicht muss ich ein bisschen mehr Fernsehen, um sie zu sehen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die gibt es bestimmt seit 20, 25, 30 Jahren. So lange gucke ich zumindest schon Fernsehen. Zweiter Gedanke, da steht nicht, wie werden wir 2030 arbeiten, sondern wie wollen wir 2030 arbeiten. Was impliziert, dass wir eine Wahl haben. Das, was impliziert, dass wir im Grunde mitsteuern können, dass wir jetzt mitentscheiden können, wenn wir genug darüber nachgedacht haben, wie wir tatsächlich in Zukunft arbeiten können, wie wir unsere Gesellschaft gestalten wollen, wie wir unsere Arbeit gestalten wollen, gerade auch in Zeiten der Digitalisierung. Darüber wollen wir jetzt miteinander erstmal hier oben diskutieren und Sie haben es eben schon gehört, vor allem kommen Sie dann später zu Wort, wenn wir nach unten gehen. Wir wollen Sie jetzt erstmal mit ein bisschen Input zum Diskutieren ausstatten und dann in der zweiten Hälfte sind Sie dran, selber mitzudiskutieren. Insofern begrüße ich jetzt meine vier Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner hier vorne, Klaus Dörre, Johannes Siegrist, Ursula Staudinger und Bernd Steinheimer. Bitte kommen Sie zu mir nach vorne und Sie kriegen einen Applaus dafür. Ich möchte gerne mit Klaus Dörre anfangen, von mir aus gesehen, er greift schon nach dem Mikrofon. Sie sind Soziologe, haben 2009 das Jenaer Zentrum für interdisziplinäre Gesellschaftsforschung etabliert. An der Uni Jena haben Sie auch Ihre Professur für Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie. Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Kapitalismustheorie, mit Globalisierung und mit regionaler Industrie- und Arbeitsmarktpolitik. Und Sie sagen, selbstverständlich würde die Digitalisierung Jobs kosten. Und zwar nicht nur, wie es immer heißt, bei Routinetätigkeiten. Das ist keine schöne Aussicht, Herr Dörre.
Das kann man so oder so sehen. Wenn nur Arbeitstätigkeiten wegfallen würden, die stark belastend sind, die verbleibende Erwerbsarbeit gerecht verteilt wurde.
Irgendwas mit dem Mikro nicht in Ordnung, nicht?
Das nochmal. Jetzt? Nein?
Sonst nehmen Sie ein anderes. Wir haben ja genug zur Auswahl. Jetzt geht's?
Jetzt geht's?
Ah, ja. Und wie okay. Es jetzt geht?
Sorry. Entschuldigung. Also meine Antwort war, je nachdem, wie man sieht, wenn stark belastende Tätigkeiten wegfallen würden, wenn die verbleibende Erwerbsarbeit gerecht verteilt würde, wir außerdem ein Einkommen hätten, das ein Leben ermöglichen würde, das wir als Gutes bezeichnen würden, dann wäre ja an der Reduktion von Erwerbsarbeit überhaupt kein, dann wäre das kein Problem.
Nicht? Das schwingt aber schon das Aber mit.
Das Aber ist, dass wir vermutlich, also muss dazu sagen, in der Soziologie und auch in der Ökonomie finden Sie im Grunde, wenn es um die Digitalisierung geht, für jedes Szenario eine Studie. Das Wahrscheinlichste ist, dass wir es mit einer Polarisierung der Arbeitstätigkeiten zu tun haben werden. Das heißt, es werden einfache Tätigkeiten wegfallen, aber nur diejenigen, wo sozusagen die Automatisierung sich noch rechnet. Wenn die Arbeitskraft billiger ist, dann wird man auch einfache Arbeitstätigkeiten weitermachen. Wir werden im mittleren Segment, also angefangen von Bürotätigkeiten bis zu journalistischen Tätigkeiten, Rationalisierungseffekte haben.
Bei journalistischen Tätigkeiten auch, muss ich mir Sorgen machen.
Ja, klar. Also Sie können sich vorstellen, dass eine ganze Reihe von journalistischen Jobs, Recherche und so weiter, über künstliche Intelligenz gesteuert, von Robotern übernommen werden können. Ja? Das geht bis zur Fernsehmoderation, warum muss da immer ein Mensch sitzen? Der entscheidende Punkt ist, dass das gestaltbar ist. Ja? Also wir müssen uns eine Position erarbeiten, was wollen wir? Wollen wir zum Beispiel eine Roboterpflege? Wollen wir wirklich, dass die entscheidenden Tätigkeiten im Pflegesektor, bei der Pflege älterer Menschen, kranker Menschen von Robotern übernommen werden? Oder wollen wir Menschen im Prozess halten? Das sind politische, ethische Entscheidungen, die wir beeinflussen können.
Wer ist wir an der Stelle? Wenn Sie sagen, es ist gestaltbar, wir können das beeinflussen. Wer ist wir?
Wir sind erstmal wir alle. Wir können alle Einfluss darauf nehmen, natürlich an unterschiedlichen Stellen, aber wir haben es natürlich mit einem marktwirtschaftskapitalistischen System, mit Entscheidungshierarchien zu tun und natürlich können viele von uns im Moment relativ wenig Einfluss nehmen. Wir können aber unsere Stimme erheben, ja, und wir können es Leitbilder entwickeln, Vorstellungen entwickeln, Präferenzen entwickeln, mit denen wir gewissermaßen die Entscheidungsträger konfrontieren. Insofern würde ich schon sagen, hängt es auch ein bisschen von uns ab, nicht? Wir müssen die Stimme erheben.
Ist klar, wenn Sie mich als Journalisten fragen, werde ich natürlich sagen, ich habe nicht so Lust, durch einen Roboter ersetzt zu werden.
Klar.
Aber wie kann ich mich dagegen wehren? Was heißt, was muss ich als Mensch tun? Wie muss ich mich vielleicht weiterqualifizieren, um auch im Zeitalter der Digitalisierung in Anführungszeichen konkurrenzfähig zu bleiben? Oder ist das genau die falsche Frage?
Also es liegt nicht alleine an der Qualifizierung, ja, weil es gibt bestimmte Dinge, die werden Roboter, KI-gesteuert, möglicherweise besser können als jeder Mensch. Es ist eine gesellschaftliche Grundentscheidung, die zu fällen ist, an welcher Stelle wollen wir Technik wie einsetzen. Das beginnt in den Unternehmen bei den Entscheidern. Machen wir es mal an den Unternehmen fest, wenn sie jetzt tatsächlich anfangen zu automatisieren, zu digitalisieren, dann ist das natürlich auch eine Frage, die mitbestimmungsrelevant ist. Ja? Was hat es für Auswirkungen auf die Belegschaft? Können die mitreden, können die nicht mitreden? So, und bei den Sicherungssystemen, bei der Pflege und so weiter haben wir ähnliche Konstellationen. Es ist nicht allein eine Frage der persönlichen Qualifikation, sondern eine Frage der Entscheidungsmacht. So, und die ist zu ungleich verteilt.
Das heißt, auf der einen Seite hat es was mit einer persönlichen Qualifikation zu tun, im Sinne von, es schadet nicht, sich weiterzubilden, Bildung zu suchen, aber es ist illusorisch zu denken, dass das die einzige Antwort ist. Der andere Teil der Antwort ist, wie gestalten wir unsere Gesellschaft und wie gestalten wir unsere sozialen Sicherungssysteme? Vielleicht sagen Sie zu dem Stichpunkt nochmal, Sie haben es eben erwähnt, die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme.
Soziale Sicherungssysteme sind immer im Wandel. Bei uns ist ein Spezifikum, dass wir seit langem ein Gap haben zwischen der Erosion des alten Normalarbeitsverhältnisses und den Sicherungssystemen, die seit Bismarcks Zeiten auf dieses Normalarbeitsverhältnis zugeschnitten sind, was ausdünnt, erodiert. Das ist ein Gap, ein Missverhältnis, das sich ändern muss. So, und in welche Richtung muss es sich ändern? Als erstes brauchen wir robuste Sicherungssysteme, die in den Übergängen, nichts ist ja eigen zu wenden gegen berufliche Flexibilität. Nicht? Warum müssen wir immer dieselbe Tätigkeit ausüben? Es kann ja, das hat der alte Marx schon gesagt, sehr inspirierend sein, verschiedene Tätigkeiten auszuüben. Aber die Übergänge müssen natürlich abgesichert sein. Ja? Das heißt, Sie brauchen robuste Sicherungssysteme. Wenn Sie Sicherungssysteme haben, wo Sie sich jetzt schon ausmalen können, dass Sie etwa bei der Rente in die Grundsicherung abgleiten werden, also in äußerst prekäre Verhältnisse, dann schwindet die Akzeptanz für solche Sicherungssysteme. Was wir brauchen, ist Druck von den Menschen zu nehmen, die in der sozialen Hierarchie ganz unten sind. Da fängt es an. Da brauchen wir sozusagen ein solidarisches Sicherungssystem. Weg mit den Sanktionen in diesem Bereich. Also eine reiche Gesellschaft muss es aushalten können, dass es eine geringe Zahl von Leuten gibt, die scheinbar vom ökonomischen System nicht mehr gebraucht werden, nicht? Und da muss man anfangen, da muss man den Druck nehmen und muss entprekarisieren, prekäre Beschäftigung eingrenzen, in diese Richtung.
Das heißt, in dem Augenblick, wo ich den Menschen durch die sozialen Sicherungssysteme die Angst nehme, sind sie auch bereiter für Veränderung, für auch Veränderung im beruflichen Sinne. Man muss zunächst einmal ihnen die Existenzangst nehmen, die ihnen ansonsten natürlich logischerweise die Bereitschaft zur Veränderung nimmt.
Das ist die zentrale Frage, nicht? Also wenn Sie jetzt fragen würden, etwa bei Endherstellern, Automobil, bei qualifizierten Fahrarbeitern, die haben so keine besonders große Angst vor Veränderungen, weil sie davon ausgehen, die würden nachgefragt und würden immer was finden. Oder bei qualifizierten Experten, nicht? Wo das nicht der Fall ist, brauchen natürlich andere Sicherungssysteme. Aber Sie haben den Kern ausgedrückt, wenn die Menschen das Gefühl haben, auf einer abschüssigen Bahn zu agieren, ja, dann entsteht Angst und wie die sich politisch entladen kann, ich meine, da muss ich hier niemand was erzählen. Nicht? Wir haben den parlamentarischen Ausdruck seit den letzten Bundestagswahlen im Parlament auf nationaler Ebene.
Also es kommt darauf an, auch die Angst vor Veränderung zu nehmen. Vielen Dank, Herr Dörre, erstmal für den Augenblick.